Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich zu Gast Alexander Best. Alexander Best hat ein Buch geschrieben, Virtus Digitalis, mit Stoizismus und Bitcoin zu Tugend und Souveränität, mit einem Vorwort von Nico Jilsch, veröffentlicht im Apricot Verlag. Und über die Themen Bitcoin und Stoizismus wollen wir heute sprechen. Hallo Alex.
Ja, hi, wie geht's dir?
Ja, großartig. Ich denke, Stoizismus und Bitcoin sind gerade super Themen, um sich damit zu beschäftigen. Magst du dich für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen, vielleicht erstmal kurz vorstellen und auch erzählen, wie kamst du zu Bitcoin, wie kamst du zu Stoizismus und wie ist die Verbindung damit? Wie kamst du da drauf?
Mein Name ist Alexander Best, gerne auch einfach Alex. Ich bin Familienvater aus Wiesbaden und wie kam ich zum Bitcoin? Naja, wahrscheinlich so wie viele. Ich habe irgendwie Geldanlage gesucht, habe geguckt, was mache ich denn mit meinem Geld. Und das Ganze ist auch bei mir, ich bin der Jahrgang 2020 sozusagen, also Bitcoin-Jahrgang. Das heißt Corona, ich war zu Hause, hatte Zeit, mich mit den Themen zu befassen. Und irgendwie, das kam, im Grunde kam das so tatsächlich. Meine Frau hat auch ein Video von Robert Kiyosaki gesehen. Der hat aufgerufen, sich Bitcoin anzuschauen. Und da war eigentlich meine Meinung noch, Bitcoin ist eher so ein Scam, ne? Das ist irgendwie so ein Internet-Ding und
jetzt musst du mir den Namen nochmal ganz kurz erklären. Wer ist das?
Robert Kiyosaki. Mhm. Das Buch Rich Dad, Poor Dad. Das ist relativ bekannt. Kennst du das?
Mhm. Also, ich habe es nicht gelesen, aber mir ist das Gesicht des Autors bekannt und ich habe das Buch schon mal gesehen, aber ich könnte jetzt keine Zusammenfassung darüber geben.
Also Robert Kiyosaki sieht auch immer so das Geldsystem kritisch und erklärt einem halt immer so ein bisschen auch, wie das Geldsystem oder das System funktioniert und weist halt immer darauf hin, dass man, sagen wir mal, die Regeln des Spieles kennen sollte und dann auch mitspielen sollte. Also er sagt zum Beispiel ganz klar, umso mehr Schulden er im Leben aufgenommen hat, umso reicher ist er geworden. Weil er halt dann, aber er erklärt dann halt auch mal in den Büchern, dass man mit seinem Geld nicht konsumieren soll, sondern eben Wertanlagen kaufen soll. Also er macht dann viel mit Immobilien und so. Und das Buch Rich Dad, Poor Dad habe ich auch vor Jahren gelesen. Vielleicht können wir auch kurz da nochmal einen Blick reinwerfen. Es geht halt darum, er hat halt quasi zwei Väter in seinem Leben gehabt als junger Mann. Sein richtiger Vater natürlich, das war so ein gut ausgebildeter, ich glaube, Lehrer, also hat die höchsten Abschlüsse gehabt und war halt anerkannter Lehrer, ist immer seinem Job nachgegangen, 9 to 5, aber er kam auch nie so aus dem Quark, ne? Er ist trotzdem, musste weiter arbeiten, hatten wenig Ersparnisse, also so ein klassisches Leben. Und dann hatte er aber irgendwie einen guten Freund, also einen Jugendfreund, und hat halt auch von dessen Vater gelernt. Und dieser zweite Vater, der war halt Unternehmer. Der hat halt ein eigenes, ich glaube, ein Bauunternehmen gehabt. Und der hat halt den Jungs gezeigt, wie man Geld verdient sozusagen. Und die Jungs sind dann irgendwie schon in der Jugend halt durch diesen zweiten Vater immer angetrieben worden, Unternehmungen zu starten. Irgendwie haben die angefangen, Zahnpasta selber zu machen, zu verkaufen. Und dann hat er Portemonnaies irgendwie genäht und verkauft und so. Und so ist halt dieses Unternehmertum in ihm entstanden, aber eben durch seinen Rich Dad. Und der Rich Dad war aber eigentlich derjenige, der schlechter gebildet war. Und das ist so dieser Zwiespalt. Das ist schon ein ziemlich cooles Buch. Also wer das nicht kennt, ist auch eine Leseempfehlung. Und Robert Kiyosaki ist auch so, spricht auch viel über Gold. Also er empfiehlt auch immer, Gold zu kaufen, weil das ein hartes Asset ist, ein begrenztes Asset. Aber Robert Kiyosaki spricht auch über Bitcoin. Und jetzt haben wir die Schleife wieder geschlossen sozusagen. Also wir haben irgendwie ein Video von Robert Kiyosaki gesehen, dem er auch dann auf einmal Bitcoin empfohlen hat. Und war für mich halt immer noch irgend so ein Internetgeld. Konnte ich nichts mit anfangen. Ich hatte mich irgendwie schon mit Aktien befasst und wusste, was ein ETF ist oder so. Naja, und dann habe ich mich halt auf die klassische Suche gemacht, um zu zeigen, naja, guck, da ist das Problem von Bitcoin, das ist ein Scam, das ist Betrug, braucht man sich nicht anzuschauen, und ich habe den Fehler halt nicht gefunden. Ne? Das ist so, das ist, was man ja auch vielen dann sagt, ne? Okay, bring mir mal die Beweise dafür, wo scheitert Bitcoin, was ist das Problem, und wenn man da ernsthaft sucht, dann wird man halt feststellen, dass diese keine Ahnung, diese Kritik, die man am Anfang findet, schnell findet, auch leicht aufzulösen ist. Und eine richtig valide Kritik ist, also, ja, keine Ahnung, mag es schon geben, aber eigentlich gibt es nichts, wo man wirklich sagt, okay, das ist wirklich ein Punkt, an dem Bitcoin scheitern könnte. Ich glaube, das Beste, was ich aktuell kenne, ist von, ich glaube, von Seyfertin Amous, von wegen, wenn die Staaten wieder auf den Goldstandard gehen. Das ist, glaube ich, das momentan das Beste, was ich kenne, woran Bitcoin scheitern könnte. Aber auch das
Ja,
vielleicht nur
also,
mittelfristig.
weil das jetzt so eine unglaublich junge Kritik ist, dieses Ferngespräch wird am Dienstag rauskommen und wir nehmen jetzt am Freitag, den 12. auf. Und gerade gestern erst kam ein Video von Florian Bruce raus, der ein Problem darin gefunden hat. Also es heißt irgendwie, wie BlackRock Bitcoin stoppen könnte oder sowas. Und weil es jetzt so jung ist, ist es vielleicht jetzt noch nicht so aktuell, aber der Punkt, auf den er aufmerksam macht, ist, wenn die allgemeine Meinung in der Bitcoin-Community dahingehend shiftet, dass nicht mehr genügend Leute Bitcoin in Self-Custody, also in Selbstverwahrung haben, sondern wenn der Trend dahin geht, dass mehr Leute sagen, ja, ich mache Fremdverwahrung. Das ist im Augenblick noch kein Problem. Ich glaube, die Zahl, die in den Raum wirft, ist, sagen wir, 4 Millionen Bitcoins sind in Fremdverwahrung bei irgendwelchen Großkapitalisten und irgendwie 12 sind immer noch in Selbstverwahrung. Und das ist soweit ein gutes Ding, aber wenn das in 10 Jahren irgendwann langsam aufgrund von institutionellen Anlegern und Staaten und Zentralbanken und so weiter, die das haben, kippt, dann könnte es sein, dass die Community sich dramatisch verändert. Und ob das so kommt, ist alles Kristallkugelseherei. Aber gerade deswegen finde ich es jetzt auch so spannend, mit dir zu sprechen, weil ja. Ich will es nicht zu schnell anregen, weil wir wollen darüber ein bisschen länger reden, aber Stoizismus ist das Ganze auch in einem längeren Zeitraum zu betrachten und die Zeitpräferenz zu senken, sich auf bestimmte Kerneigenschaften und Tugenden zu befassen und diese potenzielle Schwäche damit zu füllen, indem man sich Eigentum klar macht und was es eigentlich ist. Aber bevor wir 10 Schritte zu weit gehen, vielleicht ruhig noch mal zu deinen ursprünglichen Gedanken zurück. Ja, was ist das, wie man auf alles Mögliche kommt, was die Schwachstellen sein könnte. Und es gibt ja viele Leute, die haben genauso angefangen wie du und erzählen, ja, ich habe die Schwachstelle in Bitcoin gesucht, ich suche immer noch und inzwischen bin ich aber leider längst überzeugt. Ich kenne natürlich auch haufenweise Leute, die alles besser wissen und die kommen zu so lustigen Sachen wie, ja, aber was ist, wenn der Strom ausfällt? Flächendeckend, dann kann ich mit Silbermünzen bei einem Bauern am Ende des Dorfes selber bezahlen. Genau, in der Postapokalypse, da bist du sicherlich der Erste, der daran denkt. Also ist keine allzu clevere Kritik. Quantencomputer finde ich auch immer eine schöne Sache. Also ja, oder was? Wie lang hast du ungefähr gebraucht, bis du so gedacht hast, okay, ich suche den Fehler und ich finde einfach nichts? Also bist du überzeugt, was weißt
Ja, also sagen wir mal, natürlich kam da so eine Shitcoin-Phase mit rein, das
du?
muss man
Ja.
natürlich auch sagen. Ja, das ging, aber ich glaube so, vielleicht so ein Jahr irgendwie. Also, weil du kannst das ein bisschen nachvollziehen, weil tatsächlich, wie der Blocktrainer angefangen hat, dann nur noch Bitcoin zu machen, das war für mich dieselbe Phase ungefähr. Das war so, der hat auch, ich habe den kennengelernt, da hat er noch irgendwie Shitcoins gemacht und aber für mich, ich habe dann Andreas Antonopoulos die
Ja.
Bücher gehört und das ging für mich gleich. Und dann hat mich dieser Blocktrainer im Grunde, der hat dann selber angefangen, ey, Moment, wir müssen mal reden und eigentlich ist nur noch Bitcoin. Und da habe ich gesagt, ja, genau. Also das war für mich so derselbe Zeitpunkt, das war so 2001, glaube ich, 21. Das war so ungefähr die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, oh Gott, okay, ich glaube, ich muss diese Shitcoins wieder loswerden und hatte dann natürlich auch so eine Zeit, ne, irgendwie zu gucken, okay, wann ist jetzt diese steuerliche Haltefrist weg, damit ich das wieder loswerden konnte. Aber also der klassische Weg sozusagen, ne? Und also ich glaube, so ein Jahr, vielleicht anderthalb habe ich da gebraucht, bis ich das dann verstanden hatte. Und wie es halt so ist, genau. Also ich gucke mir die Themen immer noch an. Und bis jetzt habe ich aber wenig valide Kritik oder Probleme gesehen. Außer diese, ja, der Meteorit fällt uns auf den Kopf und dann haben wir eh andere
Ja.
Probleme.
Ja, also es ist halt kein Bitcoin-spezifisches Problem mehr.
Genau, ja. Also so war auch meine Story sozusagen. Und ja, dann irgendwann kam der Stoizismus da mit rein irgendwie. Also das war so 2022 oder irgend sowas. Eigentlich ein guter Kumpel, der war einfach zu Besuch und wir haben einfach so gequatscht, ne? Und dann hat er dann halt irgendwie so ein Zitat von irgendeinem Stoiker erzählt und gesagt, naja, das sehen ja die Stoiker, sehen das irgendwie so. Hä, was erzählt denn der da? Weil der Stoizismus war mir gar kein Begriff so richtig. Ich kannte nur diese Redewendung, etwas stoisch ertragen, kennt man ja in Deutschland, aber also im Deutschen. Und das ist ja aber eigentlich eher ein bisschen negativ besetzt auch. So wieder dieses stoische Verhalten ist ja eigentlich eher so, oh, ich gehe jetzt da durch und emotionslos irgendwas ertragen oder so. Naja, aber dann habe ich mir auch da mal ein, zwei Bücher besorgt und war da relativ begeistert von diesen Aussagen. Und naja, umso mehr du da dann liest, umso mehr Parallelen siehst du zum Bitcoin. Das ist halt ganz faszinierend irgendwie, dass du da denkst, Moment mal, da können wir vielleicht noch ein paar Sachen dann mal aufgreifen, aber der Bitcoin sagt dir ja auch irgendwie, don't trust and verify, ne? Das ist halt auch eine stoische Eigenschaft. Glaube erstmal oder prüfe die Dinge und also das ist für mich auch so die eine der Kernelemente. Guck nach den Dingen, die du irgendwie beeinflussen kannst, die wirklich in deinem Handlungsrahmen sind und was außerhalb da liegt. Und wenn es außerhalb liegt, dann, naja, dann kümmere dich zumindest nicht drum in dem Sinne, dass du dich davon verrückt machen lässt, sondern bleib, keine
Bei
Ahnung,
dem.
bei dem Bitcoin, das du auch selber halten kannst und lass mal BlackRock machen, was BlackRock macht. Kannst du eh nicht beeinflussen. Und also das kann man dann auch schon so sehen, ist mir eigentlich auch egal, was BlackRock macht. Da brauchen wir jetzt keine Petition zu starten oder so. Die machen eh, was sie wollen. Und da muss man halt dann lernen, das selbst zu verwahren.
Bei mir ist so, und das ist jetzt wahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass ich damit angebe, ich habe halt ein großes Latinum und hatte Latein in der Schule und ich habe tatsächlich im Abitur Seneca übersetzt. Also mir war der
Oh.
Stoizismus nicht vollkommen fremd. Ja, das ist jetzt alles dann super anspruchsvoll und ich
Das
muss
klingt
einfach
gut, ja.
sagen, hä?
Das klingt
Was?
gut, ja.
Ich muss, also Schule ist Schule und ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass ich was Richtiges dabei gelernt habe, auch in der Schule. Es liegt allerdings bei mir einfach daran, ich hatte schon in der 7. Klasse, hatte ich dann die Wahl, lerne ich Französisch oder Latein als zweite Fremdsprache. Ich komme aus Trier und das ist voll durchzogen von irgendwelchen Römerbauten. Also Latein ist da nicht ganz so weit weg wie vielleicht für, weiß ich nicht, ein Berliner oder so. Und dann habe ich einen relativ guten Lehrer bekommen und der hat das Fach einigermaßen spannend gestaltet. Und dadurch, dass er mich motivieren konnte, war es im Gegensatz zu fast allen anderen Fächern so, dass mich das interessiert hat. Und das wird dann tatsächlich schon kompliziert. Also ist jetzt nicht so, dass auch Latein im Abitur irgendwie ein Pille-Palle-Fach ist. Da muss man dann so unglaublich viel Grammatik pauken und wissen, wie eine, weiß ich nicht, ACI-Konstruktion kennt. Ich schmeiß einfach irgendwelche Fachbegriffe rein. Hauptsache, es klingt intelligent. Natürlich habe ich mich auch damals schon ein Stück weit mit dieser antiker Philosophie befasst. Also Stoizismus und Epikur war für mich ein Thema. Das war so das, was ich da im Latein unterrichtet. Es ist alles bei mir auch lange her. Ich habe das jetzt nicht mehr so griffbereit parat. Ich wollte deswegen darauf hinaus, weil diese unterschiedlichen Philosophenschulen, Stoa und Epikur, haben wir gesagt bekommen, eigentlich sind die in vielen Kernessenzen so zu ungefähr 90% gleich. Aber weil sie ja auf demselben Boden konkurrieren, sind sie sich untereinander Spinnefeind und tun so, als wären sie komplett gegensätzlich. Das habe ich damals schon ein bisschen verinnerlicht. Deswegen kam ich auch früher auf den Gedanken, warum sind die Nationalsozialisten und die Kommunisten sich eigentlich so Spinnefeind? Ja, die konkurrieren auch auf demselben Boden. Und dann habe ich aber eigentlich auch alles aus dem Lateinunterricht wieder verdrängt. Und erst vor einigen wenigen Jahren habe ich das Gefühl, dass Stoizismus überall aufgetaucht ist. Joe Rogan hat darüber geredet. Es gibt zig Bücher auf einmal über Stoizismus und dieses ein schwieriges Leben standhaft zu ertragen. Das kam auf einmal überall her. Bei mir persönlich auf Twitter war es so, das Internet ist halt so, wenn du einen barrierefreien Zugriff hast und du kannst anonym einfach Dinge posten und andere Leute, wie ich zum Beispiel, stehen mit Gesicht da. Jetzt habe ich vielleicht kein Profilbild mit Gesicht, aber ansonsten ist mein Name und so weiter bekannt. Und dann driftet es sehr weit auseinander, was man als Kritik ernst nehmen sollte, so wie du es gerade mit dem Beeinflussen gesagt hast. Und das, von dem man sagen sollte, dieser Mensch ist doch irrelevant. Warum soll ich kann ihn sowieso nicht beeinflussen. Und die Entscheidung dazwischen, wo stecke ich jetzt meine Zeit rein und wo kann ich was bewegen und wo nicht, die driftet dabei auch auseinander. Und da habe ich den Namen Stoizismus so oft gehört. Ging dir das auch so, dass du das Gefühl hattest, in den letzten Jahren ist Stoizismus zu einer immer bekannteren Philosophie geworden, die sehr stark in den Mainstream gekommen ist, obwohl sie ja eigentlich so alt ist, weil so ähnlich schreibst du es im Buch, meine ich auch, ne?
Ja, also der Begriff kommt mir eigentlich, also im Mainstream jetzt noch nicht vor, sagen wir mal so, was ich
dann. Also Joe Rogan ist für mich Mainstream, das ist nicht Tagesshow, ist schon klar.
Ja, und trotz, also auch, ich sag mal, in den Mainstream-alternativen Medien, ja, also weiß ich ja, habe ich jetzt noch nicht so oft wahrgenommen, aber was ich wahrnehme ist, also auch dieses ganze Resilienzthema. Also, dass es irgendwelche Resilienztrainer gibt und Resilienzcoaching. Und auf der Ebene, das nehme ich überall wahr. Und die Techniken da drin, die sind aber sehr stoisch. Also das nehme ich halt wahr, dass man die Empfehlungen, die Werkzeuge halt als einfach ein bisschen mit einem anderen, moderneren Namen, Resilienztraining und so, neu verpackt hat und so quasi ins Volk bringt. Das heißt nicht unbedingt Stoizismus, aber es ist im Kern, ist es schon Stoizismus. Das nehme ich schon wahr. Und passt für mich, aber ist für mich jetzt auch keine Überraschung. Also ich bin da wieder bei diesem klassischen Meme, ne? Harte Zeiten machen starke Männer. Das ist genau das, wenn wir jetzt die Tagesschau oder was auch immer einschalten, die Nachrichten die Woche waren jetzt nicht so prickelnd und das ist einfach, irgendwie muss man sich da überlegen, wie bleibe ich denn da klar im Kopf? Ja? Wie kann ich, dass ich mich da nicht nach rechts und links bewege und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und ich eigentlich nur noch in Angst und Panik lebe und da sucht man nach solchen Möglichkeiten und es wundert mich nicht, dass das Stoizismus da wieder Auftrieb gewinnt und also vor allem auch jetzt, weil Stoizismus jetzt auch keine Religion ist zum Beispiel, ne, weil das einfach eine Lebensphilosophie ist und aber auch nichts. Wir suchen mal nach dem Sinn des Lebens, so ein bisschen so total abstrakt und man findet eh kein Ergebnis, sondern es ist eine Philosophie, die ganz klare Handlungsempfehlungen irgendwie gibt. Danach kann man sich richten, man kann es aber auch einfach lassen. Und das macht es irgendwie zu was sehr, sehr Praktischem. Und man kann diese Werkzeuge irgendwie anwenden und mitnehmen und dann muss man es auch, kann man es auch mal 2, 3 Wochen, Monate, Jahre liegen lassen und dann wieder aufnehmen. Je nachdem, wie es halt in die Lebenssituation passt. Und deswegen, ja, es ist eine sehr passende Zeit tatsächlich, wo das wieder aufleben darf.
Finde ich auch. Wir leben in extrem turbulenten Zeiten, es ist alles sehr, sehr wild und damit auf eine Art und Weise umzugehen, dass man sich sagt, lieber die Dinge stoisch ertragen, als darüber verzweifeln über Dinge, die man sowieso nicht ändern kann. Das ist dann gerade eine sehr passende Philosophie. Und wenn wir schon dabei sind, über die Ursprünge des Stoizismus zu reden, möchte ich gerne einfach dein eigenes Buch nutzen, um eine kurze Passage über die Ursprünge des Stoizismus einfach direkt zu zitieren. Weil erstens kann ich dann den Zuschauer mitnehmen, der sich noch gar nicht damit auskennt. Und zum anderen kann ich ein kleines bisschen dein Buch vorstellen. Das hat mir nämlich ziemlich gut gefallen. Der Stoizismus ist eine antike Philosophie, die im 3. Jahrhundert vor Christus von Zenon von Kition in Athen begründet wurde. Zenon studierte bei verschiedenen Philosophen wie Kynikern, Megarikern und Platonikern, bevor er schließlich seine eigene Philosophie entwickelte, die sich aus diesen verschiedenen Einflüssen zusammensetzte. Eine der bekanntesten Anekdoten des Stoizismus ist die von Zenons Schiffsunglück. Und jetzt schreibst du hier in der Fußnote: Wir sehen auch heute noch, dass Menschen bei Bootsunfällen ihr gesamtes Hab und Gut verlieren. So kam es in der jüngeren Vergangenheit nicht selten vor, dass Bitcoiner berichten, ihre private Schlüssel bei einem Bootsunglück verloren zu haben. Ja, sowas ist natürlich ein ganz, ganz furchtbares Schicksal. Und also das Bootsunglück des Zenon ist tatsächlich eine recht bekannte Geschichte des Stoizismus. Und ich meine, es gibt so YouTube-Kanäle, die stoische Philosophie in 5 Stunden zum Einschlafen machen. Und das habe ich mir tatsächlich schon mal irgendwann nebenbei angehört, als ich nicht schlafen konnte und mich auf die Couch gelegt habe. Und die fangen beim Schiffsunglück des Zenon tatsächlich an. Ja. Magst du die Geschichte wiedergeben? Sonst mache ich es kurz.
Ja, vielleicht kannst du ergänzen. Also wie gesagt, das ist so, wie meist manche Geschichten bei Bitcoinern enden. So beginnt der Stoizismus. Xenon von Chiton war irgendwie Händler, er hat also irgendwie Waren mit seinem Schiff transportiert und ist aber in einen Sturm geraten, das Schiff ist gekentert und er hat alle seine Waren verloren und so, wie es halt überliefert wurde, war er danach halt ein armer Mann, hat alles verloren und hat halt wieder Halt in seinem Leben gesucht irgendwie und ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es in Athen war oder auf jeden Fall hat er dann irgendwie Sinn des Lebens wieder gesucht und dann ist er eben auf diese Philosophien gestoßen, hat dann darüber, hat die erstmal irgendwie studiert und hat dann aber eben seine eigenen Gedanken auch wieder in die Öffentlichkeit getragen und das ist dann für mich auch wieder sehr so Bitcoin-lastig. Wo hat er das gemacht? Er hat das irgendwie nicht im geschlossenen Raum gemacht, sondern in einer offenen Halle. Also daher kommt auch der Begriff des Stoizismus, also der ist in die Stoa gegangen, das war so eine Säulenhalle, aber öffentlich für alle zugänglich. Also er konnte da einfach Vorträge halten und jeder, der wollte, konnte zuhören und eben vielleicht auch mitreden. Und das war nichts irgendwie Elitäres oder so. Und das ist für mich wieder auch so eine Parallele zum Bitcoin. Ne? Es ist einfach öffentlich, jeder kann mitmachen und du musst da keinem Kult beitreten und musst auch keinen Ablasshandel mitmachen, du musst keine Beiträge zahlen. Du darfst einfach offen mitmachen.
Glaubst du, dieses religiöse Ding an Bitcoin stößt die Leute eher ab, weil ich finde es tatsächlich eher anziehend. Also ist so, wenn du das erstmal, ich war neulich wieder bei einem neuen 21 Stammtisch, wo ich vorher noch nicht war und ich mag das ganz gerne dann so in verschiedenen 21 Stammtischen, wo man die Leute noch nicht kennt und trotzdem überall dieselben Dinge vorfindet, ne? Da ist der Miner und der redet viel übers Mining, dann ist derjenige, der sich mit so Treasury-Sachen auseinandersetzt, ich bin meistens derjenige, der über Ökonomie quatscht und irgendwie, also solche Sachen hat man immer und aber alle sind halt in derselben Überzeugung, naja, Bitcoin ist die Lösung für unglaublich viele Probleme, um nicht zu sagen für die Hälfte der Probleme auf der Menschheit, weil die Hälfte hat mit Geld zu tun und macht mir immer wahnsinnig Spaß.
Ja, also geht mir ähnlich. Mach ich auch gerne, weil du kommst da auch vom Höckchen ins Stöckchen und du lernst auch vieles dabei irgendwie. Tatsächlich, ob das abschreckt andere Leute, bin ich mir manchmal auch nicht so sicher. Also ich versuche dann schon, je nachdem, mit wem ich so rede, so sagen wir mal das Klassische beim Orange-Pilling, wenn ich weiß, okay, der hat Bitcoin zwar schon mal gehört, aber weiß nicht, was das ist. Also ich versuche da nicht zu tief zu gehen, ja, dass das dann vielleicht wirklich die ganze Welt rettet, weil dann klingt es vielleicht erstmal unglaubwürdig. Und also wenn du jemanden, der einfach, also ich war jetzt im Sommer auf der Zitadelle und wenn du jetzt jemanden, der gar keine Ahnung hat, mit auf die Zitadelle schleppen würdest, der würde wahrscheinlich rausrennen. Der würde verstehen, was da los ist. Und da könnte ich den Punkt verstehen, wenn der das irgendwie hier beim Bundesamt für Sektenordnung meldet. Da ist schon was dran, ja.
Ja, das ist halt so die Sache. So, also mir macht es mehr Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich bin da auf was richtig Wichtiges gestoßen. Und dann, wenn du dir zum Beispiel Lynn Alden und Broken Money gibst, dann finde ich das wahnsinnig technisch und ökonomisch schwierig. Also habe sie jetzt als Beispiel rausgegriffen, weil ich sie mit von allen Ökonomen mit am schwierigsten zu verstehen finde. Saifedean Ammous zum Beispiel ist eher ein bisschen locker und flapsig. Aber dann wieder auf dem 21 Stammtisch, dann gerade wenn man mit Frauen mehr redet, dann kommt dieses ein bisschen spirituell-esoterische eben stärker in den Vordergrund. Und die berichten dann eben, und deswegen bin ich froh, dass ich gerade diese Woche, die ich da habe, weil das für mich noch in so junger Erinnerung habe, diese Mäßigung, diese ja, Senkung der Zeitpräferenz, sagen wir österreichischen Ökonomen immer. Aber was dahinter steckt, ist ja nichts anderes als, ja, wir wollen eigentlich nichts weiter als sparen. Wir wollen unseren Konsum in die Zukunft verschieben und uns lieber auf lange Sicht in die Zukunft orientieren, statt dafür zu sorgen, dass wir jetzt alles, weiß ich nicht, verfressen, was wir jetzt haben. Und das ist halt die Welt, in der wir halt leider leben. Also dieses Fiat-Standard prallt auf den hoffentlich bald kommenden Bitcoin-Standard, und deswegen sind die Zeiten so unglaublich wahnsinnig, ne? Verstehst du, was ich meine, oder?
Ja, also jetzt genau, so ist ja bei mir auch angefangen sozusagen. Ich habe mich irgendwann, warum habe ich mich irgendwann mit Aktien befasst? Naja, weil ich irgendwie gemerkt habe, was mache ich denn mal in 30, 40 Jahren, ne? Wenn ich mal in Rente gehen will und bleibt da überhaupt noch was übrig? Also irgendwann hat man dann schon verstanden, da gibt es irgendwie eine gewisse Rentenlücke zu dem oder zu dem, was du dann vielleicht als Lebensstandard brauchst und dann was du als Rente bekommst. Und dann habe ich mich dann schon gefragt, naja, wieso gibt es denn Leute, die mit Aktien irgendwie reich werden und so? Und warum werde ich das eigentlich nicht? Und wie funktioniert das überhaupt? Also, keine Ahnung, ne, was eigentlich auf der Börse los ist. Obwohl ich bin ja direkt neben Frankfurt im Grunde hier mit Wiesbaden. Naja, und also, ich wollte eigentlich nur sparen, ne? Das wollte ich eigentlich machen. Aber das hat im Bankenwesen nicht mehr funktioniert. Also musste ich mich irgendwie mit diesen Aktien auseinandersetzen. Und dann kann ich schon auch sagen, naja, dann kann man sich einfach einen ETF angucken, der ist dann vermeintlich, also den kann man einfach besparen, da muss man nicht mehr viel machen. Aber wenn man dann sich wirklich um Einzelaktien kümmert, ja, da kannst du jeden Tag irgendwelche News lesen, da kannst du oder Podcasts hören, damit du da irgendwie auf dem Laufenden bist, damit du dann die richtigen Aktien holst. Und dann musst du trotzdem langfristig denken. Also das kann schon Stress auslösen, das willst du gar nicht. Du willst eigentlich, du hast andere Hobbys, du hast Familie, du hast deinen Job. Du willst eigentlich nur sparen, du willst am Anfang des Monats Geld zur Seite legen und das soll einfach da liegen und die Kaufkraft nicht verlieren. Mehr willst du ja gar nicht. Und so bist du eigentlich sehr, sehr dankbar, wenn du dann Bitcoin kennenlernst, dass der genau diese Anforderungen erfüllt für dich. Das macht einen dann auch wieder so ruhig. Also wenn ich jetzt Bitcoin nicht kennen würde und dann trotzdem die Nachrichten lesen würde, da wäre ich sehr unruhig. Da würde ich mir schon Gedanken machen, was ist denn hier und was ist denn auch in 20 Jahren, in welcher Welt können dann meine Kinder groß werden und so. Aber da ich Bitcoin kenne, bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass das eine gute Welt sein wird. Und deswegen hat Bitcoin da so einen Mehrwert, auch eben für die persönliche Gelassenheit und für die innere Ruhe. Das ist nicht zu unterschätzen. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich nur, also früher war das halt okay, du hast ein bisschen Geld auf dem Bankkonto, aber das Geld auf dem Bankkonto gibt dir heute keine innere Ruhe mehr. Es macht dir eigentlich nur noch Probleme. Und deswegen also Bitcoin zu entdecken, ist echt ein Geschenk, um das zu verstehen.
Ja, vielleicht zwei direkte Anmerkungen dazu. Also ich fange auch gerne vor allem bei allen, ich sag gerne Boomer oder ältere Semester, aber das Ding ist, ich habe auf 21 Stammtischen längst Ü-80-Jährige getroffen, die einen Noster-Account auf dem Handy haben. Deswegen, das sei eine geistige Einschränkung gemeint von Leuten, die eine Technikaversion haben und schon mit dem Smartphone gewisse Umgangsprobleme. Aber genau solchen Leuten, bei denen ich das schon ahne, sage ich das auch meistens. Alles, was wir wollen, ist eigentlich das Sparbuch zurück. Und nicht, dass wir von irgendwelchen Sparkassen in Fremdverwahrung irgendwas geben wollen. Und ich verstehe schon Leute, die möchten gerne jemanden anrufen und der macht das für sie. Aber da gibt es dann halt ein paar, wie du gerade gesagt hast, man ist unruhig, wenn Geld auf der Bank liegt. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass meine Bank wirklich vertrauenswürdig ist. Ich sehe, dass Bankkonten gesperrt werden und dass man nicht der Herr über sein eigenes Geld ist. Und das schien in der Vergangenheit irgendwie kein Problem zu sein. Gestern kam eine Meldung von Christine Lagarde raus. Wir brauchen jetzt in Top-Geschwindigkeit die Gesetzesgrundlage oder den gesetzlichen Rahmen dafür, um den digitalen Euro einzuführen. Und jeder Mensch, der ein gewisses Alter überschritten hat, die sagen eigentlich alle andauernd nur so, ich bezahle in Bargeld, solange ich das noch kann. Ja, die bekommen ihre Rente auf ein Konto überwiesen, heben das ab und dann wollen sie mit Bargeld bezahlen. Und diesen Leuten Bitcoin nahezulegen, ist leider ein bisschen schwierig, aber das ist eben nur die grundsätzliche technische Herausforderung. Dafür brauchst du halt ein Smartphone und dann die Generierung von einem QR-Code. Aber wenn du das gemeistert hättest, dann bist du halt in sicheren Verhältnissen. Und das ist das, was ich eigentlich, ja, das ist eine gewisse Hürde, aber ich sag mal so, Leute haben ja, also ich vergleiche es immer gerne mit dem Auto, Leute haben ja auch alle irgendwie gerne Autofahren gelernt und da haben die sich bestimmt auch immer gedacht, und so, oh, ich kann ein Pferd reiten, aber das ist ein Lebewesen, aber was zum Teufel soll ich mit so einem technischen Ding, das verstehe ich überhaupt nicht und wer baut denn dann die Straßen? Ich
weiß nicht. Genau, und wenn wir gerade beim Auto bleiben, sind die Leute ja, also früher waren sie ja noch viel technisch tiefer im Auto drin, also da haben sie eher mal einen Ölwechsel gemacht und irgendwie was am Auto gewechselt, ob es jetzt die Batterie war oder die Reifen, das ist ja heute schon wieder nicht mehr möglich. Also weißt du, da, also und danach sehen die Leute sich ja eigentlich auch wieder zurück so ein bisschen, dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr am Auto selber machen können, weil wenn du irgendwas Kleines am Auto hast, musst du sofort in die Werkstatt und da kannst du ja nur noch in 100 dann hochrechnen, dass du da irgendwas repariert kriegst. Das war ja früher auch irgendwie anders möglich. Also ist gar nicht, weißt du, also es kann durchaus ein Vorteil sein, dass du ein bisschen in die Technik mal reingehst und eigentlich im Auto haben das auch viele lieb gewonnen gehabt.
Ja, ich finde, dafür muss man dann immer so ein bisschen der Mensch auch dafür sein. Also ich gebe dir schon recht. Ich bin halt zum Beispiel gar kein Kfz-Mechaniker und Handwerker. Ich bin Intellektueller und lese Bücher und habe an Philosophie und sowas meinen Spaß. Ich kann nichts schrauben. Ich habe da zwei linke Hände. Genauso sehe ich es halt mit der Informatik und viele Leute, die im Bitcoin-technischen Bereich sind, die erzählen mir super schöne Sachen, die ich nicht so richtig nachvollziehe. Da sage ich lieber, da brauche ich Hilfe für. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ja auch so, dass es alles Mögliche überreguliert ist. Also was der TÜV alles von dir verlangt, wie dein Auto intakt sein muss, da musst du erstmal hinterherkommen und das alles wissen. Nur deswegen kann wahrscheinlich nicht jeder sein Auto selbst zusammenschrauben. Aber das ist halt eine Sache, da gibt es ja Hilfe für und da gibt es ja Anleitungen. Da kannst du, weiß ich nicht, das von einem Hobbybastler dir auf YouTube anschauen. Also ja, bin ich schon dafür, dass das zumindest selbstständig machbar ist. Also kann ich ganz gut nachvollziehen, ja. Aber vielleicht mal so, wie kamst du denn dann im Endeffekt auf die Idee, ein ganzes Buch gleich zu dem Thema zu veröffentlichen, bei dem du Bitcoin und Stoizismus miteinander verknüpft hast? Weil ist ja jetzt nur Bitcoin zu kennen und Stoizismus zu kennen, ist ja eine Sache, aber gleich ein ganzes Buch dazu zu veröffentlichen, wie ist denn da deine Motivation gewesen?
Ja, das kam, also das war auch nicht direkt die Idee, sagen wir mal so, aber es ist dann halt, wenn du diese zwei Themen dann auf einmal kennst und dann verknüpfen sich halt so viele Punkte irgendwie miteinander. Das ist ja irgendwie, das macht vieles. Ich glaube mal, ich wurde wahrscheinlich schon zum Stoiker durch Bitcoin, ne? Ohne dass ich Stoizismus kannte so richtig. Ja? Und das auch auf der Zitadelle ist mir das auch bei einigen bestätigt worden, ne? Dass die den Begriff des Stoizismus gar nicht kannten, aber sich mit diesen Ideen schon sehr, sehr identifizieren, weil sie schon Bitcoiner sind. Und so bringt der Bitcoin dich eben da rein. Naja, und diese Verknüpfungen, die hatte ich halt irgendwie alles im Kopf und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mir das mal aufzuschreiben, ne, damit ich irgendwie diese Gedanken auch loswerde, weil sonst drehen sich halt die Gedanken im Kopf und das hat dann irgendwie geholfen. Naja, und das wurde dann schon irgendwie viel, ne? Also dann dachte ich mir, ja, das kannst du irgendwie auch mal ausformulieren, mal gucken, ob du dann nicht mal einen Artikel oder so zuschreibst. Und aber irgendwie war es dann, hab das dann schon irgendwie so ein bisschen überblickt, so, naja, also irgendwie ist das ja doch einiges, wenn man dann noch ein bisschen eben so den ganzen Rahmen bringt, ne, ein bisschen den Stoizismus nochmal erklärt, dann ist das schon ein ganzes Buch auf einmal. Und dann habe ich mich halt hingesetzt irgendwie früh morgens und habe angefangen zu schreiben. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also auch da, wenn wir zurück zur Schule gehen, also ich war eher so Deutsch 5 und hatte nicht viel mit am Hut.
Okay.
Und ja, aber ich muss sagen, das hat echt also Spaß gemacht, wie gesagt, dass man so die eigenen Gedanken mal los wird und es treibt dann natürlich auch dazu, mal gewisse Details dann nochmal zu recherchieren, über nachzugucken und das macht dann einfach Spaß, muss ich sagen. Also das kann ich nur jedem empfehlen, ne? Dass man mal zumindest so Gedanken aufschreibt, das tut gut, das ist auch so eine stoische Praxis, ne? Wenn man einfach so das Gedankenkarussell vorm Einschlafen loswerden will, die Dinge mal aufschreiben. So, dann sind sie raus aus dem Kopf, aber nicht weg. Am nächsten Morgen nehme ich den Zettel wieder in die Hand und kann entweder weiter drauf rumdenken oder ich vergesse die Sachen einfach nicht. Also einfach Sachen aufschreiben tut echt gut. Und das habe ich da gemerkt, ja.
Das, also könnte ich nicht noch stärker bekräftigen, absolut, weil das ist der einzige Grund, warum ich meinen YouTube-Kanal mache und oder Memes rausposte. Das ist einfach der Gedanke, wenn ich diesen ganzen inneren Wahnsinn nicht rauslasse, dann kann ich davon nicht loslassen. Und so habe ich das alles einmal, wenn ich Skripte runtergeschrieben, wenn ich live aufnehme, dann habe ich so meine Gedanken geäußert und in dem Moment, wo sie Leute glauben, das belastet mich. Vor allem, weil ja Leute auf einen stoßen, hier auf YouTube oder in Kommentarspalten, die nicht in meinen Gedankengängen drin sind. Und dann nervt mich das kurz und so. Aber ich bin das danach los und danach habe ich wieder Freiraum im Kopf. Also ja, ich kann echt nicht genügend unterstreichen, dass so wichtig ist, was du sagst. Bring deine Gedanken nach draußen, damit du sie loslassen kannst, weil das ist unglaublich hilfreich im Leben, ja. Magst du vielleicht kurz
Ja.
darauf eingehen? Das fand ich ganz schön. What would Batman do? Das hat mir ganz gut gefallen, wie das eine, das wurde im Kindergarten oder in der Grundschule oder was gesagt zu anderen Kindern, wie würde sich Batman verhalten und wie das Verhaltensweisen antrainiert.
Ja, das ist so das Thema Vorbilder. Also auch das kann ich auch nur aus dem privaten Bereich irgendwie bestätigen. So, das merkt man aber auch erst, wenn man dann Kinder irgendwie hat. Also sei ein Vorbild für andere, ne? Also gerade wenn du jetzt Kinder hast, dann willst du ja, dass die sich in irgendeiner Weise verhalten, also dass sie nett sind, dass sie Zimmer aufräumen, dass sie den Tisch abräumen oder so. Und das können sie aber nur tun und lernen, wenn du es tust. Also genauso können die nur eine Sprache von dir lernen, wenn du sie auch sprichst. Die können kein Deutsch lernen aus Büchern in dem Sinne, sondern du musst sie denen erstmal vorsprechen und du musst sie vielleicht auch ab und zu mal korrigieren, wenn da noch grammatikalisch was falsch ist. Also du musst es vorspielen, oder ein Vorbild sein, ne? Und das Ähnliche haben die dann eben so einer Studie mit so Kindergartenkindern gemacht, die natürlich dann auch mal fies zueinander sind und dem anderen was wegnehmen oder jemanden nicht mitspielen lassen wollen und aus dem Sandkasten schubsen und sowas. Und dann haben sie den Kindern einfach mal gesagt, okay, du warst jetzt irgendwie ungerecht zu dem anderen Kind. Wie würde Batman handeln? So, und dann kommst du in, okay, Moment, Batman, naja, Batman ist ja eigentlich der Gute und der würde ja eher dafür sorgen, dass der Böse ins Gefängnis kommt und würde dann sich um die Guten und die Schwachen kümmern. Und dann haben die festgestellt, dann handeln sich die Kinder anders, verhalten sich die Kinder anders. Dann sind die auf einmal gerechter oder auch mutiger. Ne? Weil Batman ist ja natürlich stark und mutig und kämpft ganz alleine gegen den Rest der Welt. Und also dieser Gedanke, okay, ja, ich will vielleicht mal wie Batman sein oder es könnte auch Iron Man und keine Ahnung wer sein, treibt die Leute an, anders zu handeln. Ne? Und das kann natürlich in allen Bereichen irgendwie sein. Ne? Wenn ich jetzt finanziell unabhängig will, dann suche ich mal jemanden, der finanziell unabhängig ist. Wie würde der handeln? Würde der das siebte Netflix-Abo abonnieren oder würde der vielleicht mal sparen? Würde der ein Unternehmen gründen? Also da gibt es ganz viele Dinge, ne? Und wenn du so ein bisschen solche Vorbilder nimmst, wie Batman, dann veränderst du deine Handlungen. Und das haben sie halt an Kindern gezeigt und bewiesen. Und fand ich halt auch super interessant, wie ich das gelesen habe. Und das ist ja auch diese alte Regel, ne? Also sei so zu Menschen, wie du willst, dass sie zu dir sind. Das ist ja alles nichts Neues, aber irgendwie müssen wir das dann doch wieder neu lernen anscheinend.
Die vier Kardinaltugenden des Stoizismus lauten Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Tapferkeit. Und über die Gerechtigkeit haben wir jetzt schon ein Stück weit gesprochen. Was mir immer die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf schwebt, ist, jede dieser Tugenden kann man zu weit, also nicht beachten oder zu weit treiben. Und Stoizismus ist da genau, also während Mäßigung schon ein eigener Punkt ist, finde ich das ganz schön betrachtet. Auch bei der Gerechtigkeit sehen wir schon wieder, so wie du gerade Batman angesprochen hast, gerade das Batman-Universum ist so, in Gotham City sind die Bösen omnipräsent. Also gefühlt, Batman ist schon fast so ein Anti-Held, weil er eigentlich zu viel Macht auf sich vereint und obwohl er kein Superheld mit Superkräften ist, sondern er ist einfach nur superreich und kann sich das ganze Hightech-Zeug leisten. Aber wir erfahren jetzt auch nie, dass Bruce Wayne in Gotham irgendwie Leute ausbeutet, weswegen er so reich geworden ist. Also das kommt jetzt nicht aus dem Batman-Universum. Aber wir können uns vorstellen, dass Gerechtigkeit übertrieben wird, indem wir sagen, wir erhöhen Strafen für irgendetwas, was wir nicht mögen oder sowas. Und da steht halt die Mäßigung wieder so in der Mitte. Oder drück gerne nochmal in deinen eigenen Worten aus, wie du dieses stoische Gleichgewicht von den Kardinaltugenden gerne ausdrückst, weil ich finde das ganz gut gewählt und damit ist Stoizismus für mich so eine Philosophie, die einem sagt, und so, du kannst alles, was wir dir empfehlen, nehmen und gar nicht beachten oder übertreiben. Du musst irgendwo einen gewissen Mittelpunkt finden.
Ja, den Mittelpunkt, also ja, ich möchte
Ein anderer Punkt ist auch das mit dem Hodel-Thema, um es direkt mit Bitcoin zu verknüpfen. Ne? Wir alle sagen so, ja, kauf immer den Dip und ansonsten hodel und verkaufe niemals deine Bitcoin. Aber wir wissen ganz genau, irgendwann werden wir zu gewissen Zeitpunkten schon irgendwas verkaufen. Wir müssen alle leben. Das ist ein klassisches Dilemma. Wir verstehen alle, dass das irgendwo in der Mitte ist. Wir wollen einfach nur sagen so, senke deine Zeitpräferenz so niedrig, dass du gar nicht mehr in dieser Dimension denkst. Aber wir verstehen, dass das trotzdem notwendig ist. Das ist auch ein Punkt für Mäßigung oder die Mitte.
Genau, ja, also genau, das ist einfach so ein bisschen, ja, auch das sehen wir irgendwie in der Welt viel mit irgendwie die Frugalisten, die betreiben es dann vielleicht auch in eine gewisse Richtung oder so, aber sie zeigen so ein bisschen.
Sind das die nur vom Früchte essen, die Natur selbst hergegeben hat oder was?
Nee, das ist mehr, also die...
Ah nee, das waren Frutarier.
Ja. Also Frugalismus ist die Leute, die auch möglichst, also ihre Sparrate in möglichst hoch treiben und halt ganz, ganz geringe Ausgaben nur im Monat anpeilen, um möglichst früh halt von der Aktienrente oder so leben zu können.
Ja.
Also das ist so einfach der Frugalismus, möglichst wenig, also ich fahre nur noch mit dem Fahrrad und wenn das Fahrrad kaputt ist, dann laufe ich oder so und ich kaufe mir keine Schuhe, ich gehe lieber barfuß, die nutzen sich nicht ab und die Füße und so.
Also ich verkaufe meine Stühle, weil stehen ist sowieso gesünder.
Genau, also das kann man theoretisch alles so sehen. Also dass man einfach guckt, was ich heute nicht für konsumiere, das habe ich vielleicht doppelt in der Zukunft. Ne?
Ja.
Und da gibt es halt schon mittlerweile auch irgendwie diese Frugalisten oder Minimalisten oder so, gibt es ja auch ganze Blogs und Kanäle wahrscheinlich ohne Ende, die das halt auch schon ja, erkannt haben und man merkt aber auch, wenn man da so lebt, das ist ja kein schlechtes Leben, also auch ohne das dritte Streaming-Abo lebt man trotzdem ganz gut und das muss man vielleicht immer mal so ein bisschen auch wieder reflektieren. Was brauche ich eigentlich wirklich? Also ich hatte gestern ein ähnliches Gespräch, da haben wir auch über die verschiedenen Streaming-Anbieter gesprochen und da kannst du ja wahrscheinlich 5 Stück gleichzeitig abonnieren, aber brauchen wir die alle gleichzeitig? Ja? Die haben vielleicht alle tolle Serien und Filme, aber vielleicht kann ich mich ja jetzt Monat für einen entscheiden und dann kündige ich die anderen auch wieder, weil ich muss ja nicht alle gleichzeitig gucken. Also ich kann eh nur einen gucken und dann muss mir halt ein bisschen vorher Gedanken machen, welche Serie will ich gucken und dann buche ich genau den einen Anbieter, dann gucke ich diese Serie, dann kündige ich auch wieder und dann gehe ich weiter und ich kann aber einfach ein bisschen meine Ausgaben senken, ich kann ein bisschen in die Zukunft gucken, ich habe dann heute nicht so viel konsumiert, ich kenne nicht jede Serie, ich habe vielleicht auch nicht das neueste Telefon, ich habe nicht das neueste Auto, es macht aber nichts, dafür kann ich halt beruhigt früher in Rente gehen oder ich kann früher zumindest mal auch, wie gesagt, vielleicht selber tätig werden, unternehmerisch, dass ich Geld habe, um eigene Ideen zu verwirklichen oder so. Also man mäßigt sich einfach so ein bisschen in diesem Konsum, der uns ja da draußen tagtäglich angeboten wird und geht einfach, ja, mehr in sich, kann man schon sagen. Und guckt, was brauche ich denn wirklich, um zu leben, damit es mir gut geht. Und dann merkt man aber auch, das Leben ist auch mit weniger sehr schön und dann erhöht man auch später den Konsum nicht, obwohl man dann könnte. Ja? Selbst wenn du jetzt einen Haufen Bitcoin vielleicht hättest, wirst du wahrscheinlich in Zukunft auch kein Lambo mehr kaufen. Selbst wenn du dir locker kaufen könntest. Du merkst dann, den brauche ich gar nicht. So ein Golf oder so tut es auch. Wunderbar. Bringt mich auch von A nach B. Und wenn ich mal Lambo fahren will, dann leihe ich mir den lieber, anstatt dass ich mir den gleich kaufen muss. Und ja, das ist so dieses Thema Mäßigung irgendwie, dass ich einfach mich zurücknehme und anderen Leuten auch mal den Vorrang lasse, vielleicht am Buffet. Es gibt so Beispiele dann, dass ich mich nicht gleich vordrängeln muss, wenn es irgendwas gibt. Sondern irgendwann ist meine Zeit gekommen und dann darf ich auch ans Buffet und dann ist alles gut sozusagen.
Ich finde, in diesem, also ich bin ja ganz bei dir. Was ich immer sagen muss, ist, dieses Tugendvorschieben, das ist halt eine persönlich-individuelle Sache. Mancher braucht vielleicht die goldene Rolex für sich selber, weil er sich nur damit gut fühlt, und das ist dann auch seine Sache. Und das andere, woran ich denke, ist halt so ein bisschen, genau solche Mäßigungstugenden werden uns gerne verkauft von, ja, Pseudophilanthropen. Ich denke da gerade im Spezifischen an Sam Bankman-Fried, der ja mit FTX einen Riesenscam eingefahren hat. Aber der wurde die ganze Zeit in der Öffentlichkeit so präsentiert. Hast du auch noch im Hinterkopf, dass die da
Ja.
diese Videos gezeigt haben von ihm? Und er so: Was fährst du für ein Auto? Du bist doch Multimilliardär. Du hast einen der größten Finanzbörsen für Kryptowährungen, die es gibt. Er so: Ich fahre einen Toyota Corolla. Ja, da wird diese Tugend in die Öffentlichkeit getragen. Die hat halt mit der Wahrheit nichts zu tun. Aber also, das ist alles eine, man kann das ernst nehmen, aber es spielt nur eine Rolle, ob du das für dich so lebst. Wenn du das als Tugend nach außen kehrst, dann kannst du wunders, wie viel damit angeben. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Du kannst auch derjenige sein, der mit Geld im Stripclub um sich wirft. Wenn dir das irgendwas gibt, dann mach das, ist halt deine Sache. Du verpulverst halt auf der einen Seite dein Geld, oder also es ist halt für dich selbst eine Philosophie. Und wie andere leben, ist halt deren Sache.
Ja, genau. Also das ist jetzt genau, deswegen ist das ja so schön, dass das jetzt nicht diese Religion ist, die irgendwie vorschreibt, hier, wenn du Mitglied in diesem
Genau.
Club bist, dann hast du so zu leben, sonst bist du raus aus diesem Club, sondern nein, du kannst das machen, du kannst dieses, wie so ein Werkzeugkasten, nimm dir daraus das Werkzeug, was du brauchst, und wenn das nicht für dich das Passende ist, dann ist das okay, dann bist du, keine Ahnung, trotzdem noch ein guter Mensch, ne? Du musst halt mit dir selber klarkommen und du musst ja niemandem vorschreiben, wie du zu leben hast. Weil also gerade diese Philanthropen, da ist ja dann immer gleich die, keine Ahnung, ja, die leben dann zwar im Toyota Corolla, fliegen aber trotzdem mit dem Privatjet vielleicht. Also das ist ja auch Marketing in irgendeiner Form, ne? Und
Genau.
ich glaube auch bei Mark Zuckerberg ist immer so, dass der noch in seiner kleinen Wohnung lebt und weiß ich nicht, ob der noch Bus fährt. Aber das eine ist auch, was einem präsentiert wird irgendwie und ob das dann so wirklich stimmt, weiß ich nicht, ne? Das sind so zwei verschiedene Sachen.
Ja, geht mir halt darum, dass diese Tugenden für sich genommen durchaus wahr sein können. Bei Mark Zuckerberg weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat schon so einen Weltuntergangsbunker gebaut und so weiter. Jedenfalls habe ich das, glaube ich, irgendwann mal gehört. Aber weiß ich nicht, das müsst mal dürfen die Zuschauer gerne prüfen und mir in die Kommentare schreiben. Weisheit war noch etwas, worauf ich neben Gerechtigkeit und Mäßigung noch eingehen wollen, neben Tapferkeit. Und bei Weisheit muss ich immer an diesen Spruch denken. Ich glaube, den habe ich bei Webfell das erste Mal oder sowas gelesen. Auf jeden Fall, ja, Wissen ist, nachbeten zu können, dass eine Tomate eine Frucht ist, und Weisheit ist halt zu wissen, dass man sie nicht in den Obstsalat macht. Und kennst du den Spruch auch, oder was verbindest du mit Weisheit?
Ja, genau, es ist so ein bisschen ein Unterschied zwischen Wissen und Weisheit, ne? Wissen, ich kann jetzt irgendwelche Bücher lesen und kann die vielleicht auch auswendig, aber das ist noch lange keine Weisheit, sondern Weisheit hat doch viel mit deiner Handlung zu tun, dass du das auch lebst und dass du dann vielleicht auch wieder anderen Leuten vorlebst, also zum Kindern zum Beispiel. Also das ist viel mehr Verknüpfung mit dem Tun dann auch. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, im Handwerk bist, dann kannst du die Jungs oder die Auszubildenden in die Berufsschule schicken, dann haben die ganz viel Wissen angesammelt, aber die Weisheit, das meiste, das haben die noch lange nicht, ne? Die müssen dann schon erstmal, der Schreiner muss das Holz anfassen, der muss da erstmal was machen. Und wenn wir beim Schreiner bleiben, so, da ist dann schon wahrscheinlich irgendwann die Weisheit, wenn er so ein Stück Holz in die Hand nimmt, dann sieht er schon an der Maserung und an den Ästen, okay, wie rum muss ich das jetzt drehen, damit ich das drechseln kann oder bearbeiten kann. Und das lernst du dann nicht aus den Büchern, sondern das ist dann irgendwie eine Mischung aus Wissen, aus dem Tun und aus Erfahrungen, immer wieder dasselbe zu tun. Und das ist irgendwie Weisheit, die steht nicht in Bü oder kann man nicht aus Büchern lernen in dem Sinne, ja.
Ja, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Habe ich auch mal ein ganzes Video drüber gemacht. Und zur letzten Kardinaltugend der Tapferkeit. Da fand ich, über Tapferkeit könnte man tausend Sachen sagen, aber du hast dich dafür entschieden, eine ganze Passage vom Gigi zu zitieren, und zwar Scheiß auf leicht. Wie kann, also, oder Scheiß auf einfach. Also es ist unglaublich, viele Dinge sind wahnsinnig leicht. Leicht ist, auf der Couch zu bleiben, statt aufzustehen und so weiter. Warum lohnt es sich, tapfer zu sein? Oder was war dein Gedanke dahinter, die Passage so zu halten? Das hat mir nämlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, siehst du, das reicht doch schon als Grund, dass es dir gefallen hat. Ja,
Das
Tapferkeit.
konntest du ja nicht wissen.
Mir hat es ja auch gefallen. Nein,
Ja.
also, ja, Tapferkeit ist halt, ich mache halt auch mal Dinge, die entweder anderen Leuten vielleicht nicht gefallen oder die für mich auch erstmal ungewohnt sind, die ich noch nie gemacht habe und die, wenn ich das wahrscheinlich jemandem erzählen würde, die wahrscheinlich sagen würden, ah, lass das mal lieber und ah, weiß nicht, ob das gut geht und was ist, wenn das nicht klappt und was sollen dann die anderen Leute denken? Und wenn wir beim Bitcoin sind, ah, mach das lieber nicht, sonst kriegst du das Bankkonto gesperrt oder spreche nicht mit dem, da hast du eine Kontaktschuld, der hat nämlich mal irgendwann was mit dem gemacht. Ja, und da bringt dir halt Bitcoin, also Bitcoin bringt dir halt auch so viel bei. Ich denke immer so, Bitcoin hat mir wieder beigebracht, dass ich neue Dinge lernen kann. Weißt du, ich habe da ganz durch Bitcoin so viel Sachen gelernt, ob das jetzt Ökonomie war, ob das jetzt Kryptographie war, ob das überhaupt das Geldsystem war, ob das viele Dinge aus dem Internet, also tausend Sachen, die halt diese verschiedenen Bereiche im Rabbit Hole. Und das hat mir aber gezeigt, okay, wenn ich was neues Thema irgendwie kenne, ja, dann gehe ich halt mal da rein, dann gucke ich mir das an. Und dann da muss man keine Angst vor haben und man muss auch nicht irgendwie warten, bis man den richtigen Experten trifft, der einem das dann beibringt, sondern man kann einfach mal machen. Man geht einfach mal rein, man probiert das aus. Für mich ist immer so ein schönes Beispiel so die Selbstständigkeit, dann mach doch einfach mal, ne? Und dann schwingt natürlich mit, wenn du natürlich ein bisschen Bitcoin auf der Seite hast, dann hast du auch eine gewisse Rückendeckung, ein gewisses Polster, dass du sowas machen kannst. Aber es geht gar nicht um, dass man dieses Polster schon hat, sondern einfach Bitcoin gibt dir einfach diese Möglichkeit. Du kannst einfach diese Dinge mal tun, dich hindert niemand. Wir konnten jetzt über Noster irgendwie uns zusammen telefonieren, ohne dass uns da jemand dran hindern konnte. Und dadurch kommt halt so ein gewisser Mut auch und so ein bisschen Selbstvertrauen in den Menschen, ne? Das ist nicht, Bitcoin ist nicht irgendwie mutig in dem Sinne. Aber er gibt dir halt ein gewisses Mut, dass du weißt, okay, guck mal, ich habe es geschafft, eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk zu tun. Da hat mir keiner dabei geholfen. Und ich habe auch niemanden gefragt. Und ich kann auch niemanden fragen, wenn es schief geht. Und ich habe es trotzdem getan. Und es hat funktioniert. Und das gibt einem schon, also da würden wahrscheinlich Leute von extern auch sagen, naja, was ist daran jetzt so besonders, jetzt irgendwie auf den Knopf zu drücken und zu sagen, senden. Aber wenn man ein bisschen versteht, was dahinter passiert und dass es da kein Zurück gibt wie bei PayPal, dann ist das was anderes. Und dann kam halt der Gigi, das habe ich dann gesehen, das ist halt nicht leicht, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Ja, mittlerweile wird es, glaube ich, ein bisschen leichter, weil es ein bisschen mehr Mainstream wird und BlackRock ist dabei und die USA und so. Aber jetzt noch vor 5 Jahren zurück, da stand in der Zeitung immer nur, boah, Bitcoin verbrennt die Ozeane, nur von Schwarzmarkt. Leuten verwendet. Also da brauchtest du auch ein bisschen Mut, also um dir das anzugucken, weil du hast ja dann schon fast gefühlt, du bist jetzt hier so mit lauter Kriminellen unterwegs. Und dann hast du, wenn du dann noch mit anderen Leuten gesprochen hast, dann hast du auch Mut gebraucht zu sagen, ey, ich finde das gut. Ich weiß, dass die Zeitung darüber negativ schreibt. Und ich weiß, dass die Zeitung schreibt, wahrscheinlich, ich wäre jetzt irgendwie im Darknet unterwegs und ich würde da irgendwelche Kräuter mir kaufen. Aber das stimmt nicht. Und das zu sagen, weißt du, das gibt einem auch Mut oder man braucht Mut und Tapferkeit, um gegen diese äußere Meinung, diese Mainstream-Meinung anzusprechen. Und du sprichst ja eigentlich auch heute noch gegen, also wenn ich draußen 10 Leute versammle, werden alle gegen mich sein in dem Sinne, weil, oder halt nicht meiner Meinung sein. Aber Bitcoin.
Du meinst spezifisch bei Bitcoin oder im Allgemeinen so?
Ja, aber im Allgemeinen wahrscheinlich auch, aber spezifisch bei Bitcoin, ne? Also die meisten Leute haben Bitcoin heute noch nicht verstanden, werden maximal neutral sein, bis ablehnend. Aber Bitcoin, du weißt, du hast es so tief verstanden, dass du trotzdem mit einem Selbstvertrauen da rangehen kannst, sagen so, doch, guckt euch das Thema an, ich erkläre es euch gerne und das ist wunderbar.
Und genau, das ist nämlich so ein Punkt, den ich mir bei der Tapferkeit halt im Speziellen auch gedacht habe. Ich bin auch so ein absolut technikaverser Typ. Wenn etwas mehr als zwei Knöpfe hat, dann ist es mir zu kompliziert, wenn es nicht auf der Stelle funktioniert. Ich habe da keinen Geduldsfaden für irgendetwas, was irgendwie für mich auch nur ansatzweise komplex wirkt. Aber es gibt halt tausend und einen Grund, den ich erfinden kann, warum ich mich nicht mit Bitcoin beschäftigen muss. Und die habe ich auch alle schon gehört. Also ja, ich kenne Bekannte, die haben damit ganz viel Geld verloren. Was genau hast du erlebt? Haben sie Krypto getradet oder sie haben keine Steuern gezahlt, während sie schnell verkauft haben? Das ist das, was du wahrscheinlich erlebt hast. Mit Bitcoin hat das sehr wenig zu tun, was du da tatsächlich erlebt hast. Du hast irgendwas gehört, was dir nicht geheuer war. Und jetzt erfordert es Tapferkeit, rauszugehen und sich da zu sagen, ich will mich trotzdem damit beschäftigen. Und das
Und
musst du
da
aber
kommt
halt
jetzt
in die Hand nehmen.
noch rein, dass die Leute haben gehört. Also sie haben es gar nicht selber erlebt, eventuell. Und das ist dann auch, also alte Stoiker-Weisheit, mach dich nicht so verrückt von Dingen, die du einfach nur hörst. Also wir haben viel mehr Angst über irgendwelche Dinge, die noch gar nicht existieren, als über die Realität. Und also wir können jetzt drüber reden, Dritter Weltkrieg und Polen ist irgendwas mit Drohnen gewesen. Jetzt können wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann leben wir in der Angst. Aber in der Realität sind ein paar Drohnen abgestürzt oder so. Und wo die jetzt herkommen, wissen wir gar nicht so genau. Also wir müssen so ein bisschen auch gucken, was ist denn wirklich bedrohend jetzt hier direkt so 2 Meter um mich rum? Und was macht uns einfach nur von außen Angst? Und das ist jetzt, wie du beschreibst, die Leute haben gehört von Dritten, dass da irgendwas war. Die waren vielleicht einfach zu blöd, sich die Wörter aufzuschreiben und erzählen dann irgendwie noch eine Geschichte außenrum, damit sie ihre Blödheit vielleicht auch vertuschen. Aber es kommt halt bei den Leuten immer nur an, oh, Betrugssystem und Bitcoin. Aber der Bitcoin hat mit Sicherheit nichts falsch gemacht.
Ja, und das ist auch wieder so ein Mäßigungs- oder dieses Ding der Mitte, von dem ich mir denke, zum einen guck auf das, was du selbst beeinflussen kannst, und zum anderen, wenn du etwas doch irgendwie beeinflussen kannst, dann ist es vielleicht zu. Moment mal kurz. Entschuldigung, ich habe einen Anruf bekommen, geht gerade gar nicht. Bringt mich jetzt aus dem Konzept. Ich bring gleich noch mal rein, ja.
Also war es bei der Mäßigung und irgendwie, dass wir dieses Konzept in der Mitte wolltest du noch mal suchen.
Ich gehe kurz aufs Klo, ich bin gleich wieder da. Ich habe
Mach
den
noch eine
Gedanken in
Runde.
30 Sekunden wieder. Sorry, es hat noch nie mein Handy geklingelt währenddessen.
Mach langsam, alles gut.
So, ich habe meinen Faden wieder.
Sehr gut.
Ja, der Punkt, in so die Mitte zu finden, ist für mich so ein bisschen, das eine ist, guck, was du beeinflussen kannst. Und das andere, das lohnt es sich, die Welt, in der du jetzt bist, zu verlassen. Und dafür lohnt sich halt eben Tapferkeit. Also, woran ich so ein bisschen denke, ist, weil ich ja libertär bin, so ein bisschen in eine stark andere Richtung zu denken. Also in eine, soll der Staat alles kontrollieren, und es sollte deutlich weniger sein, bis hin zu im Idealfall gar nichts. Also auch es gibt 10.000 Gründe, Libertarismus für einen abzulehnen, weil man sich denkt und so, das kann am Ende irgendwo nicht funktionieren. Aber die meisten kleineren Schritte, die sind die Leute durchaus bereit zuzugeben. Wir sind komplett überreguliert und so weiter und so fort. Sie glauben mir nicht, dass ich etwas zu Ende gedacht habe, was sie nicht zu Ende gedacht haben, weil das erfordert zu viel irgendwie von irgendetwas. Und es ist einfach, 10.000 Gründe zu finden, warum das, was ich denke, nicht funktionieren kann. Es ist schwierig dagegen, es zu akzeptieren und sagen wir mal, zu versuchen, in diese Richtung zu gehen. Das ist ein bisschen das mit wieder dieses, ein Stück weit die Mitte finden von wegen, es ist schon richtig, sich auf das zu konzentrieren, was man nur beeinflussen kann. Und auf der anderen Seite kann man auch wieder zu weit gehen und direkt vorauspreschen, ohne irgendwie vorher es durchdacht zu haben. Deswegen wirkt auch Weisheit und Mäßigung gut mit als Konzept dazu.
Ja, das gehört zusammen. Genau, man darf jetzt nicht einfach kopflos, mutig da losrennen. Ja, das bringt dann auch nicht viel, weil dann stürzt man die Klippe runter, keine Ahnung. Sondern es gehört natürlich ein bisschen Mäßigung. Ne? Schon einfach mal einen Schritt nach dem anderen. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Bild, das irgendwie des Schreinermeisters und des Lehrlings sein, der Lehrling sollte schon erstmal gucken, was der Meister so tut und vielleicht mal hören, was der Meister so erzählt und also ein bisschen gemäßigt an die Sache rangehen und dann trotzdem aber eben mutig selber ein Werkstück mal machen und auch mit dem Wissen, dass der erste Stuhl wird bestimmt kippeln, der wird vielleicht auch sogar zusammenkrachen, kann sein, ist aber nicht schlimm. Der zweite Stuhl ist dann schon besser und der dritte sieht dann vielleicht schon gut aus. Und dadurch gewinnt auch der Lehrling dann irgendwie an Weisheit. Und was du eben noch gesagt hattest, irgendwie, dass man so auch Dinge akzeptieren muss, das ist halt auch ein großer Punkt im Stoizismus, das zu erkennen, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Und wenn ich es nicht beeinflussen kann, dann muss ich es auch einfach mal akzeptieren. Also es gibt einfach Dinge in der Welt, darüber könnte ich mich aufregen, bringt aber nichts, außer schlechte Laune. Ich muss die Dinge einfach akzeptieren. Und wenn ich sie beeinflussen kann, ja, dann kann ich es, dann mach doch, weißt du, dann kann ich es ja endlich tun, dann brauche ich mich nicht drüber aufregen, sondern einfach machen, ändern, anpassen und wenn ich es nicht ändern kann, wie das Wetter, ja, dann muss ich akzeptieren, dann muss ich mir halt bei schlechtem Wetter eine Regenjacke anziehen, aber es bringt mir nicht, dass ich mich darüber aufrege, warum denn genau heute nicht die Sonne scheint, hat niemand was von, außer schlechte Laune.
Ja, beim Wetter, denke ich, ist das wahrscheinlich auch noch einfach zu akzeptieren. Bei Menschen fängt das immer an, problematisch zu werden. So, warum tun diese dummen anderen Menschen nicht genau das, was ich gerne hätte? Aber das ist auch ein absolut natürliches Phänomen, denke ich mir, was halt einen Markt regeln sollte, wo ein Unternehmer hingeht und sagt dann so, ja, dieser Mensch hier, der könnte mein Kunde sein, aber der verhält sich einfach nicht so, wie ich das gerne hätte und kauft einfach meine Produkte, ohne mich lange zu nerven. Aber ein Sozialist, ein Beamter, ein Staatsdiener, der ist halt nicht darauf angewiesen, dass er seinen Kunden zufriedenstellt, weil er sonst woanders hingehen könnte und der kann dem einfach mit Zwang und Gewalt etwas aufdrücken. Und das ist natürlich ein Problem an der Sache und viele Leute sehen dann Gewaltanwendung als eine einfache Lösung, um das zu erreichen, was sie wollen und wenn zu viel Macht sich konzentriert, dann geraten wir in gewaltige Probleme und das ist etwas, was Bitcoin wunderschön löst, weil es eben dezentral ist. Du kannst nach allgemeinen Regeln spielen, aber dann spielst du halt dasselbe Spiel wie alle anderen auch oder du sagst, ich will mein eigenes Spiel spielen, dann musst du halt jemanden finden, der mit dir spielt. Und das ist dann wiederum dein Problem. Ja. Alex, jetzt quatschen wir fast eine Stunde. Lass mich dich das fragen, was ich quasi alle meine Gäste frage. Und zwar, gib mir mal aus dem Bauchgefühl von dir so ein bisschen eine Zukunftsperspektive. Also wenn du so dir überlegst, wie sieht die Welt in 5 bis 10 Jahren aus, werden wir eher bessere Zustände haben oder denkst du, es muss alles immer noch viel schlimmer kommen, bevor irgendwo eine Besserung erreicht wird? Was siehst du im Augenblick als große Probleme? Was ist dein Best-Case-Szenario? Was ist dein Worst-Case-Szenario? Wie stellst du dir die Zukunft vor?
Also werden wir bessere Zeiten haben, sage ich ja. Und wird es noch schlimmer werden, sage ich eigentlich auch ja, wahrscheinlich. Also es gibt so diesen Spruch, du bekommst entweder das, was du verdienst oder das, was du brauchst. So, und ich bin der Meinung, Leute, die sich eben jetzt schon mit Alternativen wie dem Bitcoin, wie Noster, wie was ich, Technologien oder auch Ernährungsweisen, Sport, keine Ahnung, beschäftigen, die werden in eine bessere Zeit gehen, weil es denen besser gehen wird, weil die freier handeln, weil die unabhängiger von irgendwelchen Institutionen sind. Die Leute, die das nicht tun, ja, denen wird es erst nochmal schlechter gehen. Denen wird dann, wenn wir beim Geld bleiben, denen wird es erstmal finanziell immer schlechter gehen, die Produkte werden immer teurer werden, die werden auch von der Qualität immer schlechter werden. Und das wird parallel laufen, ne? Das ist gleichzeitig sozusagen. Und deswegen wird es mit Sicherheit auch noch eine Weile brauchen, bis, keine Ahnung, bis wir auf dem Bitcoin-Standard sind, weiß ich nicht, wie lange das brauchen wird und wie der dann aussieht, weiß ich auch nicht. Ich gehe davon aus, wenn meine Kinder so ins Erwachsenenleben einsteigen, das sind noch so 20 Jahre, werden die aber in der Welt sein, wo sie mit Bitcoin agieren können. Ich weiß nicht, es wird mit Sicherheit schon noch staatliche, es kann auch staatliche Währungen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch in der EU einen Dollar haben zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der Euro noch da ist. Aber ich denke, meine Kinder, wenn die wollen, könnten die auf einem Bitcoin-Standard leben, ohne dass der dann schon global ist. Und dass die, wenn die das so auch freiheitlich leben und ein bisschen mutig an die Sachen rangehen und sich auch immer weiterbilden und fortbilden und dass die da ein wunderbares Leben haben. Also das ist ganz wunderbar. Und gleichzeitig gibt es aber mit Sicherheit trotzdem eine Welt dann noch, wo sich dann noch Staatsoberhäupter bekriegen und sich gegenseitig drohen und das wird es dann trotzdem geben. Und da muss man aber nicht unbedingt mitspielen in dieser Welt.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn man Bitcoin so betrachtet wie eine Giftpille oder wie dieses trojanische Pferd der Freiheit, dann wird es ganz schön schwierig für Staatsoberhäupter, sich dem noch entgegenzustellen. Klar, sie wollen das. Und ich glaube auch, Donald Trump hat nicht verstanden, was er getan hat. Er wurde einfach mit einem Trick davon überzeugt. Mr. President, wenn wir das nicht machen, dann macht das China. Und da war dann Trump auf einmal so, okay, dann werden wir jetzt Kryptonation Nummer eins, was auch immer das bedeutet. Du glaubst an Bitcoin? Ich verstehe nichts davon. Lieber US-Dollar, lieber Papier, ne? Aber ja, ich habe natürlich als toxischer Bitcoin-Maximalist sehr, sehr starke Hoffnungen da drin. Und ich sehe das auch so weit kommen. Ich bin auch bei dir. Ich weiß nicht, ob ich eine, sage ich mal, Hyper-Bitcoinisierung noch zu meinen Lebzeiten sehe, und nichtsdestotrotz halte ich ganz viel von der Tugend, etwas für die nachkommende Generation weiterzugeben, für meine Kinder, und schon jetzt dafür zu arbeiten, dass es in der Zukunft so viel besser wird. Und so ähnlich beschreibst du es ja auch in Virtus Digitalis mit Stoizismus und Bitcoin zur Tugend und Souveränität. Es ist ein recht kurzes Büchlein, also ihr habt kaum ja, 160 Seiten, also es sind 180, aber da sind ein paar Notizseiten, bei denen man selber Notizen reinmachen kann. Deswegen würde ich da jetzt mal großzügig 10 von abziehen. Also ich habe es in einem Samstagabend irgendwie gelesen. Also es ist, liest sich sehr leicht, sehr locker und sehr spannend. Alex, wenn du noch ein paar letzte Worte hast, dann liebend gerne, was immer du noch loswerden möchtest. Und ansonsten danke ich dir vielmals für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hat mich sehr darauf gefreut. Ja, guck dir das Buch an. Ich würde mich freuen, wenn dieser Stoizismus so ein bisschen noch mehr Fahrt aufnimmt. Ich glaube, das tut vielen Leuten gut. Also war auch schon erste Rückmeldung, dass die Leute dieses Rabbit Hole jetzt für sich erkannt haben und das tatsächlich irgendwie auch noch mehr Lebensruhe gebracht hat. Ja, ich schreibe noch ein paar Artikel auf stoanakamoto.de. Da kommen noch so ein paar kleine Gedanken, die ich irgendwie immer mal so habe. Da versuche ich ein paar Artikel zu schreiben. Und ansonsten findet ihr mich auch bei Noster und X. Das können wir, denke ich, einfach verlinken.
Und die Seite natürlich auch. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung.
Genau. Genau. Ansonsten, wie gesagt, bei Aprico findet ihr das Buch.
Genau.
Da
Könnt ihr
wird das auch.
für Bitcoin kaufen. Selbstverständlich auch für Bitcoin Lightning. Und damit hoffe ich, habe ich noch den einen oder anderen überzeugt, sich das erste Mal mit Bitcoin zu beschäftigen.
Genau, das wäre wunderbar.
Super.
Ja, befasst euch mit Bitcoin, das ist die Botschaft, ja.
Jawohl. Vielen Dank, Alex.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.